Mycroft, Gott sei Dank.
Es muss schon etwas äußerst Dringendes vorliegen, wenn Sie mich bitten, herzukommen. Was also kann ich für Sie tun, John?
Es geht um Sherlock. Ich mache mir ernsthafte Sorgen um ihn.
Was ist denn los?
Er spricht mit niemandem mehr. Seit 3 Tagen hat er nichts mehr gegessen, getrunken oder sein Zimmer verlassen. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen, anzurufen, habe SMS geschrieben und eine E-Mail geschickt. Doch nichts. Keine Reaktion.
Das ist in der Tat äußerst merkwürdig. An welchem Fall hat er denn vor dieser Caprice gearbeitet?
Auch das ist merkwürdig. In der Regel weiht Sherlock mich in seine Fälle ein und berichtet über seine Fortschritte. Doch dieses Mal hat er sich in tiefes Schweigen gehüllt. Mehrfach ist er für ein paar Tage verschwunden, ohne mir vorher Bescheid zu geben. Ich habe Zugtickets nach Belgien und Deutschland gefunden und Flugtickets, die belegen, dass er in der Schweiz und in Bulgarien war.
Schön, aber was kann ich da tun? Mir wird er ganz bestimmt nichts erzählen.
Wir sollten zumindest sicher gehen, dass es ihm gut geht, oder?
In Ordnung. Dann wollen wir mal. Shelley? Shelley! Ich bin es, Mycroft. Na los, mach auf!
Sehen Sie? Das ist doch merkwürdig, oder?
In der Tat, er hasst es, wenn ich ihn Shelley nenne. Sherlock, antworte!
Was, wenn er eine Überdosis genommen hat und gar nicht antworten kann?
Sie haben recht. Angesichts der Umstände haben wir wohl keine andere Wahl. Wir müssen die Tür aufbrechen.
In Ordnung.
Auf 3. 1, 2, 3.
Meine Herren, was für eine Überraschung. Mycroft, was gibt es? Waren wir nicht erst heute Abend verabredet?
Sherlock!
John!
Nun, wie ich sehe, erfreust du dich bester Gesundheit.
Keine Beschwerden meinerseits.
Und ich habe mir Sorgen gemacht.
Eine reine Verschwendung geistiger Kapazitäten, John.
Na, dann kann ich ja jetzt wohl gehen. Cheerio, Doktor. Sherlock, ich erwarte dich im Club.
Sicher doch. Bis dann.
7. Juli, 19.38 Uhr. Mycroft hatte zwar nichts dergleichen gesagt, aber mit der Art, wie er sich von mir verabschiedete, brachte er deutlich zum Ausdruck, dass er mich für einen hysterischen Spinner hielt. Ich machte mir nichts daraus und war froh zu sehen, dass es Sherlock gut ging. Meine Versuche, mit ihm über den Fall zu sprechen, an dem er offenbar arbeitete, scheiterten hingegen weiterhin. Ich weiß nach wie vor nicht, woran Sherlock derzeit arbeitet, aber sein Verhalten ist und bleibt alarmierend. Mehr, liebe Freunde, kann ich euch leider nicht berichten. Kein neuer Fall, kein Bericht.
Gibt es denn keinen alten Fall, von dem Sie uns berichten können, Dr. Watson? Sweet Sandy 95, 19.58 Uhr. At Sweet Sandy 95. Oh ja, gute Idee, Smiley. Miss Marple ist bei der Detective. 20.01 Uhr.
Also, was mich schon immer interessiert hat, wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt? English Bulldog, 20.03 Uhr.
Na los, John. Wie sind sich der berühmte Sherlock Holmes und sein Assistent Dr. Watson begegnet? War es lieber auf den ersten Blick? Democracy Now, 20.07 Uhr.
Also gut. Um die ganze Geschichte zu erzählen, muss ich aber ein wenig ausholen. Nur so viel vorab. Hätten die Dinge damals anders gelegen, wäre Sherlock vermutlich nicht mehr am Leben und ich niemals in die Baker Street gezogen. Aber der Reihe nach.
Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Ein Fluch in Rosa-Rot. Erster Teil. Ein neuer Mitbewohner. Von Viviane Koppelmann. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle.
Wie ihr vielleicht wisst, hatte ich mich nach Abschluss meines Medizinstudiums bei der British Army als Stabsarzt verpflichtet. 12 Jahre lang habe ich meinem Land treu gedient, war in den verschiedensten Teilen der Welt im Einsatz. In meinem letzten Jahr wurde ich nach Afghanistan versetzt. Zu dieser Zeit fand gerade eine Großoffensive der ISAF unter NATO-Führung statt, Operation Mujahedin. Meine Einheit hatte man nach Marcha, Helmand, versetzt, einer Taliban-Hochburg. Rund 4.800 US- und 1.200 britische Soldaten waren im Einsatz. Seit Tagen tobten schwere Kämpfe um das Dorf Tarok Kolash. Schließlich wurde es durch ein Flächenbombardement gänzlich zerstört.
Nur Nacht schon. Wir wollen Keyman doch nicht den Tag versetzen.
Meine Einheit bildete die Nachhut. Wir hatten den Auftrag, nach Überlebenden und Verletzten zu suchen. Doch wir gerieten in einen Hinterhalt und wurden von einer Taliban-Kampfgruppe angegriffen. Dabei wurde ich an meinem rechten Bein von einem Bombensplitter schwer verletzt. Wie sich bald herausstellte, war ich damals der einzige Überlebende. Meine Kameraden und auch unsere Gegner wurden in den Kämpfen getötet. Die Einsatzwagen waren zerstört und ich war vollkommen auf mich allein gestellt. Bis heute weiß ich nicht, wie es mir gelungen ist, mich mit meinem verwundeten Bein über 35 Meilen quer durch das Hinterland zu schleppen. Aber nur wenige Kilometer von unserer Basis entfernt brach ich zusammen und verlor das Bewusstsein. Zu meinem Glück fand mich ein vorbeifahrender US-Konvoi und rettete mir das Leben. Ich lag 3 Tage im Koma. Die Ärzte kämpften um mein Leben.
Sie sind in Sicherheit. Wachen Sie auf. Sie haben wieder geträumt.
Was? Wo bin ich? Ryan? Smith?
Wissen Sie es nicht mehr. Sie sind in Hastings. Im Kingswood Sanctuary.
Oh ja, richtig. Jetzt erinnere ich mich.
Wie geht es Ihnen heute, Dr. Watson? Schauen Sie doch nur, wie blendend das Wetter da draußen ist.
Ja? Ja, das ist es wohl.
Möchten Sie heute aufstehen? Was meinen Sie? Es ist so ein schöner Tag. Sie könnten am Strand spazieren gehen.
Später vielleicht.
Na dann. Ich schalte Ihnen mal das Radio ein. Dann haben Sie ein wenig Unterhaltung.
Danke, Schwester Ruth. Nachdem ich körperlich wiederhergestellt war, hatte mein behandelnder Arzt eine schwere posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert und mich aufgrund akuter Suizidgefahr in eine psychiatrische Klinik in Hastings eingewiesen. Rückblickend muss ich sagen, dass damals nicht viel fehlte und ich hätte meinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Ich wollte sterben. Es kam mir nicht richtig vor, dass ich als einziger meiner Einheit den Einsatz überlebt hatte. Und mit meinem Todeswunsch war ich weiß Gott nicht allein. In jenem Jahr schien Selbstmord regelrecht in Mode zu geraten.
Wie wir soeben erfahren haben, ist der allseits beliebte britische Hollywood-Schauspieler Joel Strange gestern überraschend verstorben.
Nein.
Er wurde heute Morgen von seiner Haushälterin auf seinem Anwesen in London tot aufgefunden. Wie uns die zuständige Polizeistelle bestätigte, geht man nicht von einem Verbrechen aus. Offensichtlich handelt es sich um Selbstmord. Strange wurde nur 54 Jahre alt. Für die Hauptrolle im Film Ralphies Erwachen hatte er bereits mit 26 seinen ersten Oscar gewonnen. Viele Freunde und Kollegen reagierten mit Bestürzung auf diese Nachricht. Wieso sich Strange das Leben nahm, ist bisher noch nicht bekannt.
Ich gebe zu, ich war ein großer Fan von Joel Strange. Ich hatte alle seine Filme gesehen. Sein Tod kam mir absolut sinnlos vor. Hätte ich damals allerdings geahnt, dass dieses Ereignis mein Leben nachhaltig verändern sollte, hätte mich das vielleicht getröstet. Wieso ich ausgerechnet an diesem Tag die Klinik verließ und mit dem Bus nach London fuhr, kann ich nicht genau sagen. Aber Joel Stranges Tod muss damit etwas zu tun gehabt haben. Heute weiß ich, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Doch als ich damals in London ankam, wusste ich zunächst nicht, was ich tun sollte.
Ach John, was bin ich froh, dass du dich für das Leben entschieden hast. The Real Watson, 20.49 Uhr.
Der Krieg macht schlimme Dinge mit den Menschen. Wir können uns das nur schwer vorstellen. Baker Street Home, 20.51 Uhr.
Liebling, es tut mir so leid, dass du all das alleine durchmachen musstest. Ich liebe dich. Mary loves John, 20.58 Uhr.
Es sind Menschen wie Sie, die für unsere Freiheit kämpfen. Dafür kann ich mich nur bei Ihnen bedanken, Dr. Watson. English Bulldog, 21.03 Uhr.
Danke, Leute. John Watson, 21.05 Uhr.
Was haben Sie gemacht, als Sie in London angekommen sind? Democracy Now, 21.07 Uhr.
At Democracy Now. Naja, was man so macht. Ich bin auf Wohnungssuche gegangen. John Watson, 21.08 Uhr. Wie sich herausstellte, war es alles andere als einfach, ein bezahlbares, möbliertes Zimmer zu finden. Ich wähnte mich schon obdachlos im Park oder bei meiner überfürsorglichen Schwester im Gästezimmer. Resigniert saß ich in einem Café und durchsuchte nochmal die Annoncen in der Zeitung, als mich der Besitzer des Cafés ansprach.
Wie ich sehe, suchen Sie eine Wohnung.
Ein Zimmer zur Miete für den Anfang. Aber ich bezweifle, dass es in London einen geeigneten Mitbewohner für mich gibt.
Merkwürdig. Beinahe das Gleiche sagte vor ein paar Tagen ein guter Bekannter zu mir. Sie müssen ihn unbedingt kennenlernen. Ich habe das Gefühl, dass Sie beide gut miteinander auskommen würden.
Sie kennen mich doch gar nicht. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie haben keine Ahnung, was für Freaks ich auf der Suche bisher begegnet bin.
Nun ja, auch mein Bekannter ist eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Man könnte sagen, er ist sehr eigen. Aber ich stehe tief in seiner Schuld und verbürge mich für ihn. Ich versichere Ihnen, dass Sie nicht enttäuscht sein werden.
Also gut. Wo finde ich diesen Mann?
Baker Street. 221b Baker Street. Sein Name ist Sherlock Holmes. Richten Sie ihm bitte ganz herzliche Grüße von Stamford aus. Und er soll sich keine Sorgen machen. Die Küche des Cafés steht ihm weiterhin für seine Experimente zur Verfügung. Ich habe das mit den Nachbarn geklärt.
Was für... Ja, also, das werde ich. Vielen Dank für den Hinweis. Wie ich später erfuhr, verdankte Bertram Stamford Sherlock die Auflösung einer hässlichen Erpressung und entging damit einer drohenden Haftstrafe. Sherlock konnte Stamfords Unschuld beweisen und den wahren Täter, seinen früheren Geschäftspartner, überführen. Noch heute schaue ich von Zeit zu Zeit bei Stamford vorbei. Kaffee trinke ich dort allerdings nicht mehr, seitdem ich erfahren habe, für welche Art Experimente Sherlock die Küche des Cafés dort nutzt. Am nächsten Morgen beschloss ich, mir diesen ominösen Sherlock Holmes einmal näher anzusehen. Dort angekommen, betrachtete ich unschlüssig das schmucklose viktorianische Backsteingebäude. Als ich mich gerade dazu entschlossen hatte, an der Tür zu klingeln, drängte sich ein jugendlicher Punk an mir vorbei und klingelte Sturm. Wenige Sekunden später öffnete sich die Tür und er verschwand im Haus. Unsicher blieb ich auf dem Absatz stehen, als der Junge sich nochmal nach mir umdrehte und fragte:
Willst du auch zu Sherlock?
Ja. Ich wollte tatsächlich eben zu Mr. Holmes.
Da bist du hier genau richtig. Na los, komm mit!
Dann drehte er sich um und eilte auf eine Treppe zu, die zu den oberen Stockwerken führte. Meine Neugierde war stärker als meine Verwunderung und so folgte ich ihm ins Haus.
Lucy, du warst die einzige Person, die sich zu diesem Zeitpunkt hinter der Bühne aufhielt.
Das ist doch lächerlich.
Als ich die Wohnung betrat, traf ich auf eine illustre Gruppe von Menschen. Ein hagerer Mann, vielleicht Ende 20, stritt heftig mit einer zierlichen, jungen Blondine in einem schrillen, für diese Uhrzeit völlig unpassenden Hauch von einem Kleid. Neben dem Mann standen zwei Polizeibeamte, die Arme vor der Brust verschränkt, und sahen sich schweigend das ganze Theater an.
Du warst es, die sich erst selbst verletzt und dann Jimmy Farnville erstochen hat. Das Messer hattest du zu diesem Zweck in der Falte des Vorhangs versteckt und es dann im entscheidenden Moment herausgezogen. War es nicht so?
Wie können Sie es wagen? Jimmy hat mich angegriffen, es war Notwehr. Er wollte mich umbringen.
Da zog mein jugendlicher Begleiter ein Messer aus seiner Jackentasche, das sorgfältig in eine Plastiktüte verpackt war, und reichte es dem hageren Mann.
Hab es unweit des Clubs gefunden, genau wie du gesagt hast, Sherlock.
Es ist vorbei, Lucy.
Doch die Frau war so in Rage, dass sie George kurzerhand das Messer aus der Hand riss und es Sherlock drohend entgegenhielt.
Jimmy hat es verdient. Sie wissen ja nicht, was er mir und den anderen Mädchen alles angetan hat. Ich wollte endlich frei sein. Ich lasse mich nicht von ihnen wegsperren. Damit kommen sie nicht durch.
Sie stürzte sich auf Sherlock. Reflexartig sprang ich dazwischen und entwand ihr das Messer. Sherlock sah mich überrascht an.
Kompliment. Gute Reflexe. Auch wenn es natürlich nicht nötig gewesen wäre, Mr.
Watson. Dr. John Watson.
Gregson, ich denke, den Rest erledigen Sie. Ich habe meinen Teil beigetragen.
Während einer der Beamten der Frau Handschellen anlegte, bedankte sich der andere überschwänglich bei Sherlock.
Ich bin immer wieder überrascht, wie Sie zu Ihren Lösungen kommen, Mr. Holmes.
Reine Logik, Gregson. Reine Logik.
Die Polizeibeamten verabschiedeten sich und verließen zusammen mit der zeternden Frau das Haus. Sherlock ging zu einem Regal, zog eine Vinylplatte heraus und überreichte sie George, der gemütlich an der Wand gelehnt und alles amüsiert beobachtet hatte.
Wie vereinbart, George.
Mann, Sherlock, wie bist du denn da wieder rangekommen? Unknown Pleasure von Joy Division von 1979. Eine Erstpressung. Wahnsinn.
Er wog die Platte ehrfürchtig in den Händen.
Ich für meinen Teil stehe ja mehr auf das zweite Album, Closer. Grüß mir die anderen, wenn du sie siehst.
Danke, Alter. Kannst dich auf die Obdachlosen und Rumtreiber von London verlassen.
Und mit diesen Worten war er auch schon zur Tür hinaus. Ich blieb allein mit Sherlock zurück und sah mich neugierig im Wohnzimmer um. Es war ein gemütlicher Raum. In einer Ecke stand ein Kamin, davor zwei bequeme Sessel. An der gegenüberliegenden Wand bot eine Couch eine weitere Sitzgelegenheit. An den Wänden waren Regale angebracht, die unter der Last der Bücher schier zusammenzubrechen schienen. Auf dem großen Esstisch in der Mitte des Raums türmten sich Stapel von Papieren, Petrischalen und Flaschen mit undefinierbarem Inhalt. Sherlock beobachtete mich einen Augenblick nachdenklich.
Vielleicht sollte ich mich noch mal in Ruhe vorstellen. Mein Name ist John Watson, Doktor der
Kabul oder Bagdad?
Wie bitte?
Wo waren Sie stationiert? In Afghanistan oder im Irak?
Woher wissen Sie?
Sie haben sich gerade nur rasch rasiert.
Unterhalb des linken Ohrs haben Sie ein paar Barthaare.
Die Schuhe sind trotz des anhaltenden Regens perfekt geputzt bei der Armee.
In Ihrem Revers steckt der Kugelschreiber des Hotels.
Den Sie derzeit um mich.
Oh, Stanton Inn, nicht sehr empfehlenswert.
Das lässt auf eine recht niedrige Pension schließen.
Weshalb Sie auch auf der Suche nach einem möblierten Zimmer in einer WG sind.
Sie leiden seit Ihrer Rückkehr nach England
PTSD und Schlaflosigkeit.
Womöglich auch an einer Depression.
Sie hadern damit, dass Sie noch am Leben sind und Ihre Kameraden nicht.
Ein quälender und, wenn Sie mich fragen, kaum zielführender Gedanke.
Was? Wie?
Nun, wie Sie sehen, lebe ich eher unkonventionell. Ich bekomme regelmäßig Besuch. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Der Ordnungs- und Hygienezustand der Wohnung ist nicht verhandelbar. Ich brauche das Chaos und Platz für meine Experimente. Die Miete beträgt 480 Pfund. Durch die Tür dort geht es in die Küche. Eine Etage höher befinden sich zwei Schlafzimmer und das Bad. Also, was sagen Sie?
Soll das ein Witz sein? Wie machen Sie das? Woher wissen Sie das alles über mich?
Als sie die Treppen hinaufstiegen und in das Zimmer traten, bemerkte ich, dass sie ihr rechtes Bein leicht nachziehen. Ihre Körperhaltung, die tadellose Kleidung und ihr Haarschnitt lassen darauf schließen, dass sie bei der Armee waren. Aufgrund der Verletzung ist es damit allerdings vorbei. Die kräftige Hauttönung in Gesicht und an den Händen legt derzeit nur zwei Einsatzgebiete der British Army nahe, Irak oder Afghanistan. Sie haben tiefe, dunkle Ringe unter den Augen, sie leiden an Schlafmangel, ausgelöst durch eine kriegsbedingte PTSD. Und was, wenn nicht der traumatische Tod der Kameraden, könnte dafür der Auslöser sein? Die Depression, habe ich geraten. Ist naheliegend.
Afghanistan. Ich war in Afghanistan.
Und was haben Sie dort getrieben, mein Bester?
Ich war Stabsarzt. Sie haben recht. Alle aus meiner Einheit sind bei unserem letzten Einsatz ums Leben gekommen.
Und jetzt versuchen Sie erstmal den Kopf frei zu bekommen. Ihre Familie weiß nicht, dass Sie hier sind, stimmt's?
Nein. Meine Schwester Harriet macht sich zu viele Sorgen.
Das kommt mir bekannt vor.
Und Sie? Wer sind Sie und was genau tun Sie?
Was denken Sie?
Ich würde sagen, Sie sind eine Art Privatdetektiv, aber...
Aber?
Meines Wissens arbeitet Scotland Yard nicht mit Privatdetektiven zusammen.
Ich bin ein Consulting-Detektiv. Der einzige auf der großen, weiten Welt. Ich habe den Job erfunden.
Und was genau machen Sie als Consulting-Detektiv?
Ich löse Fälle mittels meiner Technik der Deduktion.
Deduktion? Aha.
Woher sonst wüsste ich wohl alle diese Dinge über Sie, Dr. Watson? Ich nehme alles wahr, auch die scheinbar unwichtigen Details. Durch Ausschluss aller unwahrscheinlichen Elemente schließe ich auf die Wahrheit, so unwirklich und absurd sie manchmal auch sein mag. Nun? Unsere Vermieterin Mrs. Hudson ist eine reizende ältere Dame, die im unteren Stockwerk wohnt. Ich bin mir sicher, Sie beide werden sich prächtig verstehen. Ich zeige Ihnen jetzt Ihr Zimmer.
Wer sagt Ihnen, dass ich vorhabe, einzuziehen?
Oh, da mache ich mir gar keine Illusionen. Sie werden... Entschuldigen Sie bitte. Ja?
Ich gebe zu, aber Sherlock Holmes faszinierte mich vom ersten Augenblick an. Noch nie hatte ich einen merkwürdigeren Menschen kennengelernt, der sich zudem seiner Eigenart derart bewusst war, sie beinahe eitel pflegte, wie mir schien. Dennoch hielt mich etwas davon ab, sofort zuzusagen. Ich hatte in den vergangenen Monaten Schreckliches erlebt und war noch nicht bereit, wieder voll ins Leben zu springen.
Ja, selbstverständlich.
Doch Sherlock ignorierte meine Zweifel und zog sich eilig seinen Mantel über.
Hören Sie, ich muss los. Ein dringender Fall in Brixton. Ach, was halten Sie davon, wenn Sie mich begleiten? Sie sind Arzt, ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen.
Ohne eine Antwort abzuwarten, eilte er zur Tür hinaus und die Treppe hinab. Ich stand unschlüssig da und wusste nicht so recht, was ich tun sollte.
Was ist nun mit Ihnen, Dr. Watson? Kommen Sie!
Verdammt, wieso eigentlich nicht?
Mit einem Taxi fuhren Sherlock und ich nach Brixton, einem südlichen Stadtteil des London Borough of Lambeth. Zu meiner großen Überraschung führte uns der Weg in die dort ansässige Synagoge. Kaum waren wir ausgestiegen, trat ein untersetzter, rotgesichtiger Mann mittleren Alters auf uns zu.
Holmes, gut, dass Sie kommen konnten.
Dann bemerkte der Mann mich und war sichtlich verwundert.
Sie kommen in Begleitung?
Detective Chief Inspector Lestrade, darf ich Ihnen meinen neuen Assistenten Dr. John Watson vorstellen?
Guten Tag.
Oha, der feine Mr. Holmes hat neuerdings einen Assistenten. Na, wenn das nichts Neues ist. Ich dachte immer, Sie sind ein Einzelgänger. Na, was auch immer.
Es war offensichtlich. Dem DCI ging es mächtig gegen den Strich, dass ich mir seinen Tatort ansehen sollte. Doch Sherlock schien sein Geknurre nicht im geringsten zu beeindrucken.
Haben Ihre Trampeltiere von der Spurensicherung in der Zwischenzeit schon alle brauchbaren Indizien zerstört?
Natürlich nicht. Alles ist noch so, wie es die beiden Zeugen vorgefunden haben. Folgen Sie mir.
Inspektor Lestrade führte uns durch einen Seiteneingang des Gebäudes in einen dunklen, engen Flur. Offensichtlich fand in der Synagoge gerade ein Gottesdienst statt, denn er gab uns mit einem Zeichen zu verstehen, ihm von nun an schweigend zu folgen. Wir steuerten auf eine schwere Holztür zu, die von zwei jüdisch-orthodoxen Männern bewacht wurde. Wir traten auf sie zu und Inspektor Lestrade stellte sie uns vor.
Mr. Holmes, Dr. Watson, darf ich Ihnen Mr. Halevi und Mr. Lerner, den Kantor der Gemeinde, vorstellen?
Shalom.
Shalom.
Shalom. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir traten durch die Tür in ein Büro. Vor einem wuchtigen Schreibtisch lag der reglose Körper einer männlichen Person, bäuchlings auf dem Boden, das Gesicht auf der rechten Wange zum Schreibtisch gedreht. Inspektor Lestrade schloss die Zimmertür hinter uns und seufzte erwartungsvoll. Sherlock blickte sich kurz um und wandte sich dann an den DCI.
Also, wieso bin ich hier? Sie würden mich nicht rufen, wenn es nicht einen bestimmten Grund dafür gäbe.
Wie Sie wissen, hatten wir in den vergangenen 3 Tagen bereits 4 Selbstmorde zu verzeichnen, die sich auffallend ähneln.
Ja, und? Was ist an diesem anders? Warum brauchen Sie jetzt meine Hilfe?
Bislang haben wir bei keiner der Leichen eine Nachricht gefunden. Nun, diese hier hat eine hinterlassen. Eine äußerst mysteriöse noch dazu.
Wie ich später von Sherlock erfuhr, waren in den vergangenen 3 Tagen der Schweizer Kulturattaché Eugène Bartard, dann ein Diamantenhändler aus Antwerpen und zuletzt ein Vorstandsvorsitzender des berühmten Auktionshauses Sarsons, Philippe de Croix, durch einen vermeintlichen Selbstmord aus dem Leben geschieden. Nicht zu vergessen mein Idol Joel Strange. Die Männer verband auf den ersten Blick nichts. Wieso also hatten sie sich alle in so kurz aufeinanderfolgenden Abständen das Leben genommen?
Na dann, wollen wir mal.
Bei den Toten handelt es sich um Rabbi Jakob Ehrenburg, 52 Jahre alt. Zuletzt lebensgesehen wurde er gestern Abend gegen 20 Uhr. Laut Aussage von Mr. Lerner und Mr. Halevi erfreute sich der Rabbiner in der Gemeinde großer Beliebtheit. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich das Leben nehmen wollte, wie bei den anderen 4 Fällen auch. Eigentlich sollte Rabbi Ehrenburg heute eine Bar Mitzwa abhalten.
Das ist ja alles sehr interessant, aber ich ziehe es vor, mir den Tatort zunächst selbst anzuschauen und meine eigenen Schlüsse zu ziehen.
Inspektor Lestrade zog sich verärgert in eine Ecke des Zimmers zurück, während Sherlock den Leichnam des Rabbi betrachtete. Der rechte Arm war leicht abgewinkelt, die Hand lag etwa auf Hüfthöhe, mit der Innenseite nach oben, schlaff zum Körper gerichtet, während der linke Arm auf Kopfhöhe gerade ausgestreckt lag. Erst als ich die linke Hand betrachtete, sah ich, dass Rabbi Ehrenburg etwas in den Boden geritzt hatte.
Was steht da geschrieben?
Rache, Deutsch für Vergeltung.
Wieso schreibt er auf Deutsch?
Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Verbrechen mit antisemitischem Hintergrund handelt. Jüdischer Rabbi, deutsches Wort, das ist doch naheliegend, oder?
Und Sie wundern sich, dass Sie ohne meine Hilfe kaum einen Fall lösen können? Er meinte Rachel, nicht Rache. Der Name einer Frau. Wenngleich der Rabbi ihn nicht mehr fertig schreiben konnte, weil er vom Tod überholt wurde. Das ist naheliegend.
Amüsiert machte sich Sherlock daran, den Leichnam eingehender zu untersuchen. Ich beobachtete, wie er die Finger der linken Hand des Opfers untersuchte. Am Zeigefinger waren deutliche Verletzungen des Nagels und der Kuppe zu erkennen. Sherlocks Blick wanderte zum Sockel des schweren Mahagonischreibtisches. Ich stieg über die Leiche und ging in die Hocke.
Ach, Dr. Watson, kommen Sie doch mal hierher. Ich möchte Ihre Einschätzung zur Todesursache hören. Was meinen Sie, woran ist der Rabbi gestorben?
Ich hockte mich neben Sherlock und betrachtete zunächst den Kopf der Leiche. Vorsichtig schnupperte ich, ob ich das Aroma von Bittermandel vernehmen konnte, wonach man auf Zyankali hätte schließen können. Doch ich roch nichts dergleichen. Ein Blick auf die Pupille des Opfers bestätigte meinen Verdacht, dass der Rabbiner erstickt war. Gerade als ich mich zu Sherlock wandte, bemerkte ich, dass er etwas vom Boden aufnahm und in seiner Manteltasche verschwinden ließ. Irritiert sah ich ihn an, doch Sherlock sprang behende auf und gesellte sich mit verschränkten Armen zu Inspektor Lestrade. Die beiden Männer schauten mich erwartungsvoll an. Ich war verärgert, er hatte mich nur als Ablenkungsmanöver zu Rate gezogen.
Aufgrund der punktförmigen Augenbindehautblutungen gehe ich davon aus, dass dieser Mann erstickt ist. Das bezeugt auch die Einblutung hinter seinem Ohr sowie die für eine Zyanose typische bläuliche Verfärbung der Gesichtshaut. Bei der Obduktion dürfte man zusätzlich feststellen können, dass das Blut in den Organen sehr dünnflüssig ist, was wiederum...
Und wie ist er erstickt?
Das kann ich nicht sicher sagen. Würgemale oder andere Anzeichen äußerer Einwirkung fehlen. Sicher ist nur, es war nicht Zyankali. Aber der Obduktionsbericht wird Ihnen diesbezüglich eine Antwort liefern. Wenn wir nicht von Selbstmord ausgehen, tippe ich auf ein Muskelrelaxans, vielleicht Pancuronium. Eine Überdosis führt unter anderem zur Lähmung der Atemmuskulatur. Das müsste Ihr Gerichtsmediziner entsprechend nachweisen können.
Danke, Dr. Watson. Das war sehr aufschlussreich. Ich denke, damit sind wir hier soweit fertig.
Wie, das war alles? Und was soll ich mit diesen Informationen anfangen? Holmes, Sie müssen mir schon etwas mehr geben.
Sherlock seufzte genervt und ging vorsichtig durch das Zimmer. Er sah sich konzentriert um.
Die Vorhänge vor dem Fenster wurden hastig zugezogen.
Die deutliche Staubspur am unteren Saum des Stoffs und bezeugen, dass sie für gewöhnlich offen bleiben.
Wieso also nicht auch am gestrigen Abend? Wer wollte nicht gesehen? Am vergangenen Abend war also noch eine weitere Person. Der leise Duft eines Damenparfums ist an den Vorhängen. Auch die Abdrücke der Pfennigabsätze auf dem Orientteppich hier deuten darauf hin. Von der Tiefe und der Länge der Abdrücke muss es sich um circa 1,78 Meter große Frau.
Schuhgröße 38,
nicht schwerer als 64 Kilo.
Übrigens ist sie blond.
Rabbi Ehrenburg kannte diese Frau.
Es fehlt jegliche Spur eines Kampfes und er hat noch versucht, ihren Namen mitzuteilen. Rachel.
Der Rabbi hat das Wasserglas nicht auf den Untersetzer gestellt.
Es hat sich ein Wasserrand der Oberfläche der Schreibtischplatte gebildet.
Er muss dieses Glas also kurz vor seinem Tod in der Hand gehalten haben.
Könnte darauf hinweisen, dass Dr. Watsons Einschätzung richtig ist
und er die tödliche Substanz oral zu sich genommen hat.
Das war verblüffend.
Woher wollen Sie wissen, dass es eine blonde Frau und nicht ein, sagen wir, Mann mit Faible für exzentrisches Schuhwerk war?
Für den Anfang wird wohl das blonde Haar am unteren Saum des Vorhangs als Indiz ausreichen müssen. Es schien mir so offensichtlich, dass ich vergaß, es zu erwähnen. Verzeihung.
Sprachlos betrachtete der Inspektor das Beweismittel.
Sie wissen, was das bedeutet, oder?
Solange wir keine vergleichbaren Indizien bei den anderen Opfern finden, bedeutet das doch gar nichts, Holmes. Es kann ja auch sein, dass Rachel einfach nur eine alte Bekannte war.
Davon gehe ich nicht aus. Sie sagten doch selbst, dass sich die 5 Suizide auffällig ähneln. Es ist anzunehmen, dass diese Rachel auch die anderen 4 Herren kannte. Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich mehr weiß. Ach, könnten Sie mir Einblick in die Akten der anderen Fälle gewähren? Das wäre äußerst hilfreich.
In Ordnung, ich schicke Ihnen eine Kopie der Akten in die Baker Street.
Also dann, kommen Sie, Dr. Watson.
Der Blick des Inspektors wanderte noch immer fassungslos zwischen den von Sherlock aufgezeigten Indizien hin und her, während ich Sherlock aus dem Zimmer folgte und wir wieder die beiden Männer passierten. Der Kantor, Mr. Lerner, flüsterte Sherlock im Vorbeigehen leise etwas zu.
Mr. Holmes, ich muss Sie dringend sprechen. Warten Sie bitte draußen vor der Synagoge auf mich.
Sherlock nickte unmerklich und tat so, als hätte er es eilig. Draußen angelangt, warteten wir etwas abseits, bis Mr. Lerner zu uns trat.
Mr. Lerner, Sie wollten mich sprechen?
Hören Sie, ich weiß, Sie sind der berühmte Sherlock Holmes. Sie müssen diesen Fall schnell lösen. Sehr schnell. Sehen Sie, im jüdischen Glauben muss der Leichnam einer Person binnen 3 Tage beerdigt werden. Selbstmord ist allerdings eine schwere Sünde und ein Selbstmörder darf nicht auf geweihtem Boden begraben werden. Er gilt als Verdammter, Aussätziger. Ganz zu schweigen von dem Skandal für diese Gemeinde, wenn herauskäme, dass der angesehene Rabbi Ehrenburg sich das Leben genommen hat.
Und Sie gehen fest davon aus, dass er nicht Selbstmord begangen hat?
Ohne jeden Zweifel. Unser Rabbi war ein gottesfürchtiger und lebenslustiger Mann. Ein Selbstmord ist undenkbar.
Sherlock zog einen kleinen Gegenstand aus seiner Manteltasche hervor. Es war ein schlichter, schmaler, goldener Ring, einem Ehering ähnlich. In die Innenseite waren hebräische Schriftzeichen eingraviert.
Haben Sie diesen Ring schon einmal gesehen?
Nein, nicht, dass ich wüsste. Gehörte er dem Rabbi?
Ich habe ihn bei ihm gefunden. Seien Sie doch so freundlich und übersetzen Sie die Schriftzeichen für uns.
Sein Scheinen ist unser Bündnis für die Ewigkeit.
Sagt Ihnen das etwas?
Nein, das kommt mir gänzlich unbekannt vor.
Müssen wir den Ring nicht zurückbringen? Das ist doch ein Beweismittel in einem möglichen Mordfall.
Ich versichere Ihnen, dass ich Inspektor Lestrade den Ring zu gegebenem Zeitpunkt zukommen lasse. Aber noch sind dieser Ring und der Name Rachel unsere einzige Spur. Ach, Mr. Lerner, der Name Rachel sagt Ihnen nicht zufällig etwas.
Da fällt mir nur Rachel Greenbaum ein. Wie alt wird sie jetzt sein? Vielleicht 5, 6 Jahre? Reizendes kleines Mädchen. Ach, und natürlich Rachel. Die Frau Jakobs aus dem Alten Testament.
Das hilft uns leider nicht weiter. Wir sind auf der Suche nach einer blonden, hochgewachsenen Frau. Hatte der Rabbi denn in letzter Zeit ungewöhnlichen Damenbesuch? Gestern Abend zum Beispiel?
Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe mich gestern gegen 20 Uhr von ihm verabschiedet. Zu diesem Zeitpunkt saß er noch an seinem Schreibtisch.
Nun, danke, Mr. Lerner. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden diesen Fall in Kürze aufklären.
Mr. Lerner nickte erleichtert, ergriff Sherlocks Hand und schüttelte sie dankbar. Dann verabschiedete er sich auch von mir und ging zurück in die Synagoge.
Sehen Sie an. Die Rache ist mein. Ich will vergelten. Zu seiner Zeit soll Ihr Fuß gleiten. Denn die Zeit Ihres Unglücks ist nahe. Und was über sie kommen soll, eilt herzu.
Was hat das zu bedeuten?
Ich denke, das sollten wir als Warnung verstehen. Ich schätze, das nächste Opfer schwebt schon in Gefahr.
Wer könnte das sein? Und woher hat er Ihre Handynummer?
Tja, die SMS stammt von einem unbekannten Absender. Unser Racheengel möchte so wenig Spuren wie möglich hinterlassen.
Und was sollen wir jetzt tun?
Dr. Watson, fahren Sie doch bitte schon mal in die Baker Street und nehmen Sie die Akten von Scotland Yard entgegen. Ich muss noch etwas erledigen. Wir treffen uns später in unserer Wohnung.
Aber ich werde nicht bei Ihnen...
Noch ehe ich protestieren konnte, hatte Sherlock mir den Hausschlüssel in die Hand gedrückt und war auf und davon. Kopfschüttelnd machte ich mich auf den Weg. Auf dem Weg zurück in die Baker Street haderte ich mit mir, ob ich nicht besser so schnell wie möglich das Weite suchen sollte. Aber meine Neugier war stärker als meine Bedenken und ich musste mir eingestehen, dass ich mich an diesem Vormittag zum ersten Mal seit langer Zeit wieder lebendig und nützlich gefühlt hatte. Vielleicht waren dieser merkwürdige Mensch und sein abenteuerlicher Beruf genau das, wonach ich instinktiv gesucht hatte. Ich betrat das Wohnzimmer und erschrak heftig, als ich dort unerwartet einen distinguierten Herrn antraf. Er war etwas jünger als ich, hochgewachsen, schlank und in einen teuren, dunklen Anzug gekleidet. Er stand auf und reichte mir die Hand. Der getreue Leser meines Blogs ahnt wohl schon, von wem hier die Rede ist, oder?
Wie ich sehe, hat Sherlock Sie bereits mit zu einem seiner kleinen Abenteuer genommen. Das ist recht ungewöhnlich für ihn, Dr. Watson.
Wer sind Sie? Und woher wissen Sie, wer ich bin?
Jemand, der Ihnen einen guten Rat gibt, der Sie davon zu überzeugen versucht, nicht hier einzuziehen. Sherlock Holmes ist kein geeigneter Umgang für Sie.
Und wieso nicht?
Für ein akut suizidgefährdetes ehemaliges Mitglied der British Army ist dieser Ort ganz und gar unpassend. Auch wenn ich wohl zu Recht bezweifle, dass Ruhe die richtige Therapie für Sie ist.
Ich bin ganz und gar nicht suizidgefährdet. Und woher wollen Sie das eigentlich alles wissen? Sind Sie Arzt?
Nicht doch. Nun, wer Sie sind und was Sie getan haben, sagen wir, ich habe da meine Quellen. Und was meine Einschätzung angeht, Sie waren 12 Jahre im Militärdienst und sind seit Ihrer Verletzung aus Ihrem aktiven Dienst ausgeschieden. Dank einer diagnostizierten PTSD und auf Anraten Ihres behandelnden Arztes wurden Sie in ein Sanatorium eingewiesen. Das Kingswood Sanctuary vermisst Sie schon. Dabei ist es nur naheliegend, dass Sie nicht nach Ruhe suchen, sondern den Einsatz vermissen. Sie sind schließlich dafür ausgebildet worden, sich in brenzligen Situationen zurechtzufinden.
Nochmal, wer sind Sie und was wollen Sie von mir?
Ich bin einzig um Ihre Gesundheit besorgt. Das ist alles.
Schön, aber das ist nicht nötig. Gehen Sie jetzt bitte. Sie haben Ihren Standpunkt mehr als deutlich gemacht.
Mein Gesprächspartner sah mich schweigend an und schickte sich an, das Zimmer zu verlassen.
Wie schade, dass Sie nicht zur Vernunft kommen wollen. Ich behalte Sie genau im Auge. Meine Empfehlung, Dr. Watson.
Und mit diesen Worten ging er.
Was für ein merkwürdiger Tag.
Ich brauchte nicht lange zu warten, bis ein Bote die angekündigten Akten der 4 weiteren Todesfälle brachte. Kurz darauf kehrte Sherlock nach Hause zurück und stürzte sich auf sie. Kein Wort davon, wo er gewesen war. Sofort verfiel er in tiefes Grübeln. Ich wusste nicht so recht, ob ich ihn unterbrechen und was ich eigentlich sagen sollte. Oder sollte ich besser gehen? Doch mir brannten so viele Fragen unter den Nägeln, dass ich nicht lange stillhalten konnte.
Mr. Holmes.
Sherlock.
Oh. Also gut, John.
Nun, John.
Als ich aus Brixton hierher kam, erwartete mich ein Gentleman, der mir nahelegte, nicht zu Ihnen zu ziehen. Ich bin mir nicht ganz darüber im Klaren, ob er mich vor Ihnen oder Sie vor mir beschützen wollte.
Sie haben also bereits die Bekanntschaft mit meinem älteren Bruder Mycroft gemacht. Das hätte ich mir denken können. Er war noch nie ein Freund von Zurückhaltung.
Er schien mir sehr besorgt.
Ich sagte Ihnen doch bereits, es ist mir durchaus vertraut, dass sich ein Familienmitglied überfürsorglich benimmt. Ihre Harriet ist mein Mycroft.
Und was genau macht Ihr Bruder beruflich? Er schien bestens über mich und meinen Werdegang informiert zu sein.
Sagen wir es mal so, Mycroft arbeitet für die Regierung. Besser, Sie wissen nicht mehr darüber.
Aha.
Oh. Inspector Lestrade. Ja, danke, die Akten sind angekommen.
Ach,
ja? Nun, das überrascht mich nicht. Lassen Sie mal hören.
Aus dem Gespräch konnte ich entnehmen, dass es in der Zwischenzeit einen sechsten vermeintlichen Selbstmord gegeben hatte. Inspektor Lestrade bat Sherlock, sich den Tatort umgehend anzuschauen.
Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. Bis gleich.
Er beendete das Telefonat und schnappte sich seinen Mantel.
Und John, haben Sie schon Ihre Koffer mitgebracht?
Nachdem Ihr älterer Bruder mir so vehement davon abgeraten hat, hier einzuziehen, haben sich meine Zweifel nicht eben zerstreut.
Die lasse ich nicht gelten. Na los, kommen Sie mit und mischen Sie mit mir Scotland Yard auf. Und jetzt sagen Sie nicht, dass es Sie nicht reizt. Ich konnte es in Ihren Augen sehen, als Sie die Leiche des Rabbis begutachtet haben. Oder wenn es Ihnen hilft, denken Sie daran, dass Ihre Arbeit einem guten Zweck dient. Bla bla bla. Sie helfen mit, Verbrechen aufzudecken, vielleicht sogar Leben zu retten.
Schließen wir einen Kompromiss. Ich komme mit, aber die Entscheidung bezüglich des Zimmers halte ich mir vorerst noch offen.
Wenn Sie meinen, dann mal los.
Der zweite Selbstmord an diesem Tag führte uns nach Covent Garden ins Waldorf Hilton Hotel unweit der Themse. Das Zimmer des Toten befand sich im sechsten Stock. Als wir dort eintrafen, herrschte hektische Betriebsamkeit. Polizeibeamte, Hotelangestellte und ein Team von der Spurensicherung gingen ein und aus. Inspektor Lestrade begrüßte uns, sichtlich unzufrieden.
Holmes, wie ich sehe, kreuzen Sie jetzt noch im Doppelpack auf. Sie sind sich aber darüber im Klaren, dass ich Unbefugten eigentlich keinen Zutritt zum Tatort gewähren darf.
Dr. Watson hat doch schon bewiesen, dass er von Nutzen ist. Also lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Mit wem haben wir es diesmal zu tun?
Professor Dr. Daniel Fleischer, 53, lehrte an der Columbia University in New York Geologie am Department of Earth and Environmental Science. Eigentlich sollte er heute einen Vortrag bei der Jahrestagung der Geological Society of London halten. Als er nicht rechtzeitig erschien, ließ man nach ihm suchen und fand ihn tot in seinem Hotelzimmer auf. Wie bei den anderen Todesfällen scheint es sich auf den ersten Blick um Selbstmord zu handeln. Die Obduktion der anderen Leichname ergab jetzt zweifelsfrei, dass alle vier an einer tödlichen Dosis Pancuronium starben. Offensichtlich wurde das Mittel oral eingenommen. Daher ist es naheliegend, auch bei Rabbi Ehrenburg und Professor Fleischer vorerst davon auszugehen, bis die endgültigen Resultate aus der Pathologie vorliegen. Allerdings hat keines der Opfer die tödliche Dosis unter Gewaltanwendung eingenommen. Dafür liegen keinerlei Indizien vor. Daher müssen wir weiterhin von Selbstmord ausgehen. Übrigens haben wir bisher keine weiteren Hinweise auf Ihre ominöse, große, blonde Frau gefunden.
Kannten die beiden Männer sich?
Das klären wir gerade. Aber kommen Sie mit, sehen Sie sich den Tatort selbst an.
Wir folgten dem Inspektor in ein geräumiges Hotelzimmer. Der Professor saß reglos in einem Sessel, die Arme kraftlos in den Schoß gelegt, der Kopf war nach hinten gekippt, die Augen weit aufgerissen zur Zimmerdecke gerichtet. Sherlock konnte keine neuen Anhaltspunkte an der Leiche ausfindig machen. Allerdings hatte die Spurensicherung ebenfalls einen Ring bei Professor Fleischer gefunden. Neugierig ließ Sherlock sich den Ring zeigen und studierte ihn eingehend.
John, sehen Sie? Der Ring ist identisch mit dem des Rabbi.
Sollten Sie dem Inspektor den anderen Ring jetzt nicht besser aushändigen?
Nur Geduld. Scotland Yard hat ja nun auch ein Exemplar.
Was flüstern Sie denn da mit Ihrem Assistenten? Wollen Sie uns Ihre Ansicht nicht mitteilen?
Inspektor Lestrade,
Sie werden doch nun ebenso wie ich davon ausgehen, dass diese Anhäufung von vermeintlichen Selbstmorden alles andere als ein Zufall ist. Oder glauben Sie, dass alle Opfer rein zufällig zur gleichen Zeit darauf gekommen sind, eine Überdosis Pancuronium zu sich zu nehmen? Es handelt sich um Mord. Und da wir mittlerweile 6 Opfer haben, sogar um eine Mordserie. Eine äußerst interessante Entwicklung.
Sie sagen das so, als wäre das eine gute Nachricht. Zu Ihrer Information sollte sich herausstellen, dass wir es hier tatsächlich mit Mord zu tun haben und es sich, wie Sie sagen, um einen Serientäter handelt, dann hoffe ich inständig, dass Sie diesen Mistkerl bald finden.
Können wir einen religiösen Hintergrund denn endgültig ausschließen?
Keinesfalls. Auch Fleischer war Jude. Es könnte sich also durchaus um ein antisemitisch motiviertes Verbrechen handeln. Und vielleicht hat der Rabbi ja doch Rache gemeint und nicht Rachel.
Ja, ganz so abwegig ist das in der Tat nicht. Doch wie passt Joel Strange in dieses Bild? Soweit ich weiß, war er nicht jüdischen Glaubens.
Sehr gut, John. Wie ich sehe, fangen Sie an, Ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Auch wenn der Umstand, dass Mr. Strange kein Jude war, nicht ausschließt, dass sein Ableben etwas mit einem religiös konnotierten Hintergrund zu tun hat. Aber mir gefällt, dass Sie zur kritischen Reflexion imstande sind. Das deutet auf großes Potenzial hin. Lestrade... Nehmen Sie sich mal ein Beispiel an Dr. Watson. Er ist offensichtlich in der Lage, simple Denkaufgaben zu lösen und einfache Schlüsse aus den vorliegenden Fakten abzuleiten. Das kann im Polizeiberuf durchaus von Vorteil sein.
Ach ja.
Danke für die Blumen.
Soll ich die Turteltauben vielleicht alleine lassen?
Was? Nein, natürlich nicht. Wir sind nicht...
Ach, John, gewöhnen Sie sich daran. Das ist die flache Art von Humor, die Inspektor Lestrade bevorzugt.
Ach so.
Ich muss zurück an die Arbeit.
Wieder eine Nachricht von Rachel?
Ja, Sie sagen es, John. Ich hatte längst damit gerechnet. Die Rache ist mein, ich will vergelten. Zu seiner Zeit soll ihr Fuß gleiten, denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe und was über sie kommen soll, eilt herzu.
Ich gebe zu, dass es mir schmeichelte, wie Sherlock mich in diese Ermittlung einbezog. Als wir das Hotel verließen, war Sherlock sichtlich erregt und dachte fieberhaft nach. Dabei schnitt er seltsame Grimassen und seine Hände fuhren durch die Luft, als würde er seine Gedanken wie ein Musikorchester dirigieren.
Kommen Sie, John. Als nächstes statten wir der Witwe von Rabbi Ehrenburg einen Kondolenzbesuch ab.
Woher kenne ich dieses Zitat nochmal? Miss Marple is the better detective. 22:01 Uhr.
At Miss Marple is the better detective. Da hat wohl jemand die Bibelstunde in der Schule geschwänzt, was? 5. Buch Mose, Vers 32. English Bulldog, 22:03 Uhr.
Als ob das jeder wissen müsste. Democracy Now, 22:07 Uhr.
Auge um Auge, Zahn um Zahn. Kaisersauce, 22:09 Uhr.
Wir werden ja sehen. Erste Geige, 22:10 Uhr.
Mrs. Ehrenburg, ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass Ihr Mann einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und nicht Selbstmord begangen hat.
Das hätte ich mir auch nicht anders denken können. Aber wer würde meinem Jakob so etwas antun? Er war ein guter Mann. Jeder hat ihn gemocht. Wir hatten keine Feinde.
War Ihr Mann denn mit einem der anderen Opfer bekannt?
Das haben mich die Herren von Scotland Yard auch schon gefragt. Aber nicht, dass ich wüsste. Aber wir waren erst seit 10 Jahren verheiratet. Was davor war, kann ich Ihnen nicht sagen. Wissen Sie, Jakob war schon einmal verheiratet. Seine erste Frau Esther verstarb sehr jung. Erst Jahre später lernte ich ihn kennen.
Und wo haben Sie sich kennengelernt? Verzeihen Sie bitte, aber Ihrem Akzent nach sind Sie keine gebürtige Britin.
Ja, das ist richtig. Ich habe Jakob in Belgien kennengelernt. Er war dort auf der Yeshiva. Er hat damals noch studiert und wollte unbedingt Rabbi werden.
Und Sie lernten sich in Antwerpen kennen?
Ja, aber woher wissen Sie das?
Gehe ich recht in der Annahme, dass Ihr Mann kein gebürtiger Belgier war?
Nein, er stammt aus einer kleinen Stadt in Kimberley. Das ist in Australien.
Das ist ganz schön weit weg.
Ja, aber durchaus nicht ungewöhnlich. Sehen Sie, ich komme ja ursprünglich aus Nova Scotia. Seit der Shoah gibt es nicht mehr viele Orte auf dieser Welt, wo Juden eine funktionierende orthodoxe Gemeinschaft finden können. Antwerpen ist einer der zentralen Dreh- und Angelpunkte für orthodoxes jüdisches Leben. Vergleichbar mit der Gemeinde in Belgien sind höchstens noch die in Jerusalem, New York, Paris oder eben die hier in London.
Sherlock zog den Ring aus seiner Manteltasche und zeigte ihn der Witwe Ehrenburg.
Haben Sie diesen Ring schon einmal bei Ihrem Mann gesehen?
Nein. Gehörte er ihm?
Das versuche ich gerade herauszufinden.
Nachdem wir die Witwe Ehrenburg verlassen hatten, verabschiedete ich mich höflich von Sherlock und wollte mich auf den Weg zum Stanton Inn, meinem Hotel, machen.
Das war ein sehr ungewöhnlicher Tag für mich und ich danke Ihnen für diesen Ausflug in die Welt der Kriminalistik, aber...
John, es tut mir leid, aber ich bin sehr in Eile. Morgen früh 9 Uhr in der Baker Street. Seien Sie bitte pünktlich. Alles Weitere dann.
Noch ehe ich darauf antworten konnte, war er schon auf und davon. Derart stehen gelassen, machte auch ich mich auf den Weg und fasste während des Spaziergangs zum Stanton Inn den Entschluss, mich nicht noch tiefer in den Fall hineinziehen zu lassen und mich ganz meinem eigentlichen Ziel, ein geeignetes Zimmer zu finden, zu widmen.
Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Ein Fluch in rosa-rot. Erster Teil. Ein neuer Mitbewohner. Von Viviane Koppelmann. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle. Es sprachen Sherlock Holmes, Johann von Bülow, Dr. John Watson, Florian Lukas, James Jim Moriarty, Stefan Kaminski, Inspektor Lestrade, Peter Jordan, Mycroft Holmes, Kai Magnus Sting, Bethel Ehrenburg, Judith Engel, George Norman Matt, Schwester Stefanie Eid, Bertram Stamford, Udo Schenk, Mr. Lerner, Tonio Arango, Mrs. Hudson, Cornelia Boje, Harry Watson, Nele Rosetz, Mary, Britta Steffenhagen, Sandy 95, Lisa Hirdina, English Bulldog, Henning Nören, Democracy Now, Sebastian Graf, Miss Marple is the Better Detective, Marlene Lohse, sowie Andreas Pietschmann, Alexander Maria Schmidt, Horst Koterba, Gunnar Teuber und viele andere. Technische Realisation: Jean-Boris Schimczak und Theresia Singer. Regie: Viviane Koppelmann. Künstlerische Gesamtleitung: Leonard Koppelmann. Produktion: Der Audioverlag 2015.
Wenn Sie noch nicht genug von Sherlock und Watson, Neues aus der Baker Street, haben, dann finden Sie diesen und vier weitere spannende Fälle zum Verschenken, Sammeln oder einfach zum Nachhören auch auf unserer Website sherlock-und-watson.de. Sherlock-und-watson.de